Herzlich willkommen zum ersten Gleichberechtigungspodcast in der wunderbaren Folge fast ein Jahr lang Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, wir haben schon eine Menge Unsinn gemacht in vergangenen Monaten, aber heute ist ja im Prinzip also kein Unsinn, sondern eine große Ehre für uns, ja, dass wir eine Gleichberechtigung herstellen. Ja, also wir als zwei Typen, die sich immer schenkelklopfend um die Ohren hauen, hier einen Karlauer nach dem nächsten, aber heute haben wir zwei besondere Gäste.
Heute haben wir zwei besondere Gäste, auf die wir uns schon riesig freuen. Wir beide kennen sie, glaube ich, schon einigermaßen lang, kann man sagen. Du sicherlich auch schon über deine Verbindung zum HR, weil ursprünglich, glaube ich, die sportlichen Anfänge ja auch in Hessen waren. Ich glaube, in Kassel war so der erste bekanntere Verein, meine ich.
Ja gut, aber sagen wir mal so, ihre sportlichen Anfänge gehen natürlich noch deutlich weiter zurück. Und wir haben sie tatsächlich auch als Hessischer Rundfunk relativ früh begleitet. Okay. Ihre Heimat heißt Rimmels. Das wird jetzt nicht so viele Menschen was sagen. Das ist in der Nähe von Fulda.
Ja. Dadurch kenne ich Rimmels, denn Julian Flügel, der aus Fulda kommt, der war früher zeitweise auch mal bei mir in Regensburg im gleichen Verein. Daher kann ich das einigermaßen zuordnen. Ja. Ja. Es werden schon der ein oder andere wahrscheinlich schon denken, wir kommen so in die richtige
genau.
Richtung.
Genau, und dann sind die beiden Ladies, die irgendwann mal mit Tischtennis angefangen haben.
Ja. Und Judo, glaube
ja,
ich auch.
Ja, so ganz ganz nah dran am Laufen. Ja, ja. Sind dann halt inspiriert worden von Joey Kelly. Ja, also das ist alles schon längst Legende sozusagen. Und tauchten ja. Dann halt bei so kleineren, aber in Hessen etablierten Läufen auf und haben da die Konkurrenz bei den Frauen zerlegt. Ja, jetzt wird der ein oder andere schon wissen, um wen es geht. Ja, es geht um die Hala Sisters. Ja, inzwischen
richtig,
aber seltener gemeinsam laufen unterwegs, aber das können sie uns alles gleich erzählen. Ne?
Genau, Anna und Lisa Hahner heute bei uns zu Gast, sozusagen schon als Gäste, auf die wir uns riesig freuen, in der Folge, bevor die Einjahresfolge nächste Woche kommen wird. Die haben wir tatsächlich schon aufgenommen, denn wir haben uns dafür das erste Mal live getroffen seit wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, aber wir haben auch festgestellt, überhaupt davor das letzte Mal gesehen, wahrscheinlich Berlin-Marathon 2019. Wir haben auch einen super Gast für die Folge nächste Woche schon, den werden wir aber nicht nennen. Ihr habt vielleicht das aber schon mitbekommen, weil der Gast das selbst schon so ein bisschen publiziert hat und wir das dann natürlich auch aufgegriffen haben. Das soll jetzt auch kein ganz großes Geheimnis sein, das soll eher was sein, worauf ihr euch auch nächste Woche schon mal freuen könnt. Und ich bin immer noch happy, muss ich sagen, weil das war auch eine gewisse logistische, wie soll ich sagen, Meisterleistung, drei sehr unterschiedliche, teils auch ambitionierte Terminkalender noch in Einklang zu bringen, um sich physisch in München zu treffen. Und man muss auch dazu sagen, Ralf musste von Köln nach München, am gleichen Tag aber weiter nach Frankfurt, weil du dann auch noch Reporter-Tätigkeiten hattest am Abend. Also das war, wir kriegen alles hin irgendwie. Also das klappte dann schon.
Also ich bin ja begeistert, dass wir immer noch gemeinsam den Podcast machen, obwohl wir uns jetzt schon live gesehen haben. Ja. Auf der anderen Seite, klar ist das natürlich in diesen Tagen natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung. Es ging halt auch mit dem Test, den ich dann in München morgens noch gemacht habe, alles sehr rasch. Du hast ja zu Hause noch einen gemacht und unser Gast hat das ja, sagen wir mal, schon aufgrund seiner sehr aktiven medialen Tätigkeit im Blut praktisch gehabt.
Wahrscheinlich täglich.
Ja, genau. Auf der anderen Seite, wer bei uns bei Instagram dabei ist oder zugeschaut hat, weiß ja schon, das ist da. Aber was ihr noch nicht wissen könnt, worum es gehen wird, also ihr solltet auf sehr spannende Laufgeschichten gefasst sein, aber
absolut.
Auch um Klimmzüge wird es gehen, ja. Bist du schon ins heimliche Training eingestiegen?
Ich müsste mir erstmal was besorgen, wo ich das hier in der Wohnung machen könnte.
Ich dachte, du bist jetzt da bei deinem, bei Mucki. Ach, Mucki ist im Urlaub, ne? Da hat er dich jetzt noch rausgelassen.
Elternzeit.
Was meinst
Elternzeit.
Du, wenn der das erfährt, ja, dann bist du dran, sag ich dir.
Dann werden Klimmzüge fällig. Jedes Mal. Immer, ich setz bis zum geht nicht mehr wahrscheinlich. Das kann natürlich gut sein. Also, dass der jetzt auch gerade in der Zeit vielleicht jetzt, noch intensiver in den Podcast reinhört, um mitzubekommen, dass ich keinen Unsinn mache, hoffentlich. das wäre schon eine coole Challenge. Also ich bin ja auch jemand, der generell schon Challenge getrieben ist. Ich meine mal, das ist aber auch schon Jahre her und war damals noch in einem anderen Reha-Zentrum. Da hatte ich auch mal eine längere Verletzungsphase und irgendwann wird es dann, wenn man nur diese klassischen Reha-Übungen macht, die einen, sag ich mal, wieder gesund und fit machen sollen, und man halt nicht so laufen kann, um sich da auszutoben, wird es ein bisschen langweilig. Und mit den damaligen Coaches hatten wir dann auch irgendwann angefangen, oder ich glaube, die hatten untereinander so eine Challenge, auch zu gucken innerhalb von 8 Wochen oder was, wie viel Dips man machen kann. Also Dips sind diese quasi, wie sagt man, schulterbreite Geländer oder was, wo du dich da stützt und dann immer runter mit dem Kinn an so einem Anschlag und eins hoch, das ist eine Wiederholung. Erstaunlich, ja. Also ist wie bei Klimmzügen irgendwo auch natürlich ein bisschen eine technische Geschichte, ja, aber Effekt, auch total Effekt fair.
Komplett sinnfrei.
Komplett sinnfrei natürlich für uns Läufer sowieso, aber es ist ja auch total interessant, dass da sehr unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Bodytypes gegeneinander antreten können, weil natürlich gibt's auch Leute, die haben so einen Kreuz und wiegen halt dann vielleicht auch 20, 30 Kilo mehr als ich, weil die auch natürlich einen doppelt so dicken Arm haben, aber die müssen natürlich auch mehr Gewicht drücken und deswegen finde ich sowas wie Dips, Liegestütze, Klimmzüge immer cool, weil man da auch als Läufer teilweise nicht so schlecht aussehen kann.
Ja, wobei die Challenges haben für mich ein bisschen zu viel Konjunktur. Also ein ganz leichtes, ja, Überangebot logischerweise. Ja. Weil viele neigen natürlich jetzt auch dazu, nicht mehr so einen Wettkampf oder einen Lauf oder einen Triathlon oder was auch immer so im Fokus zu haben. Ja. Und weil das verloren gegangen ist, geht's dann, ja komm, dann machen wir eine Challenge. Ja, und dann hat das oft, sagen wir mal, doch einen eher selbstzerstörerischen Charakter. Ja, in der Triathlon-Szene ist gerade so ein Ding im Umlauf. Das ist aber angelehnt an eigentlich so aus dem Crossfit stammende Wettkampfform, die da irgendwie mal unterwegs war. Also ich weiß, ich kann es nicht mehr ganz genau auf die Reihe kriegen, wie die Wettkampfform hieß, aber die Challenge geht 10 Klimmzüge, 20 Liegestütze, 20 Kniebeugen, irgendwas noch mit Crunches, also mit Bauchübungen und dann 600 Meter laufen.
Okay.
Ja, und das dann, aber nicht einmal, sondern das ist dann mehrfach nacheinander.
Ja? So, ich verstehe. Und
600 Meter laufen, man kann das joggen, aber die meisten laufen das natürlich laktazid. Ja?
Ja.
So, und dann laufen wir 600 Meter laktazid und dann machen wir diese Übung, dann wird's schon langsam ernst, ja. Beim dritten Mal Kniebeugen fällst du dann irgendwann um. Das ist irgend so eine Wettkampfform, wo man sich halt komplett zerstören kann und ja.
Ne? Erinnert mich so ein bisschen vom Ablauf so ein bisschen an dieses Format, was glaube ich ja jetzt aktuell logischerweise auch nicht so richtig durchgeführt werden kann, aber dieses Hyrox, was Moritz Fürste,
glaube ich,
etabliert hat. Ich bin mir nicht sicher, da bin ich nicht tief genug drin, ob das immer ein festgeschriebenes, eine festgeschriebene Abfolge von bestimmten Übungen ist. Ich habe das mal ein bisschen aktiver verfolgt, weil ich es einfach spannend fand, was sich da etabliert oder entwickelt. Da ging es auch drum, irgendwelche solche Schlitten zu schieben oder zu ziehen über eine bestimmte Streckenlänge und ich glaube auch so eine Mischung aus Squats und mit so einem fetten Medizinball irgendwo hinwerfen, so eine bestimmte Anzahl, dann auch eine Runde laufen. Das war dann aber, ich glaube, 1 Kilometer oder so. Und ich glaube, dass sogar Sabrina Mockenhaupt, allerdings, das kann man nämlich auch als Team machen, da schon mal mitgemacht hat, weil das wurde dann früher auch, also regional in verschiedenen Städten sozusagen durchgeführt. Ich glaube auch in Stuttgart. Aber so das Größte war, glaube ich, immer in Hamburg in den Messehallen. Und da waren auch echt viele Leute dabei. Man weiß ja nicht, man muss sich einfach was Verrücktes ausdenken in der heutigen Zeit und das vielleicht auch noch ein bisschen gut verpacken und vermarkten. Und ich glaube, Moritz Fürste war ja auch neben seiner Hockey-Karriere und Olympiasieger auch immer schon sehr umtriebig in der Hamburger Marketing- und Agenturszene. Also er hat das auf jeden Fall sehr schnell etabliert und wenn das erstmal über einen großen Teich schwappt, dann ist ja nochmal ein ganz anderes Hype-Potenzial möglich.
Absolut, ja. Daniel Unger hat das, früherer Weltmeister und inzwischen Bundestrainer in Saarbrücken, der hat das, bevor er Bundestrainer wurde, auch promotet, eher so in dem Bereich Baden-Württemberg, wo er zu Hause ist. Mhm. Die sind da natürlich auch richtig gut drin, ne? Weil die können sich halt Laktazid, also er ist Weltmeister im olympischen Bereich gewesen, die können sich halt Laktazid brutal belasten, sind natürlich auch aufgrund des Schwimmens halt athletisch echt da. Und die laufen den Kilometer übrigens auch schnell. Ne? Also da kannst du von ausgehen.
Das ist nicht gejoggt.
Das ist definitiv nicht gejoggt, ja, aber das ist brutal. Wenn man das noch nie gemacht hat vorher, deshalb seid vorsichtig, wenn ihr sowas mal nachmacht, kriegt man unfassbaren Muskelkater davon. Also das ist nicht ohne. Das macht man nicht mal so in irgendeine Lauf- oder sonst wie Vorbereitung rein. Aber wenn ihr mal Spaß habt, euch zu zerstören, kann man auch mal machen, auch wenn es wehtut am nächsten Tag. Hast du dir denn laufmäßig schon wehgetan die Woche?
Eine bisher relativ lockere Läufe. Mir hängt die letzte Woche ein bisschen nach muskulär. Jan hat heute auch schon ein bisschen mahnend den Zeigefinger erhoben, weil ich heute Morgen 20 Kilometer gelaufen bin. Und es gab ein, zwei Stellen, die waren, sagen wir mal, muskulär etwas verhärtet, kann man sagen. Ich kann schon mal Entwarnung geben, es hat nichts mit der rechten Wade zu tun oder Ferse oder so. Das ist ja schon mal das Positive. Sondern ganz andere Baustelle, so linker Oberschenkel, Außenseite, Traktus, so ein bisschen Gesäß fest, weil ich letzte Woche, na, man wird ja schnell übermütig, wenn es wieder läuft, sehr viel Höhenmeter gemacht habe in eigentlich fast jedem Lauf, weil es Spaß gemacht hat, weil ich neue Runden auch ausprobiert habe. Aber wenn du natürlich zwischen deinen Programmen, warte mal, Freitag war ich sogar auch noch auf den Winzer Höhen hier für ist ein bisschen eskaliert, sagen wir es mal so. Ich lasse es mal so stehen. Ich wollte eigentlich locker da laufen, aber irgendwie lief's dann und
das heißt, wenn halt schon. Das heißt Crescendo-Lauf, nicht Eskalationslauf, ja.
Das Ding ist ja, es läuft ja trotzdem Crescendo, aber halt einfach genau, bis zum geht nicht mehr. Also wenn halt die erste Runde da oben schon schneller war wie die letzte der Vorwoche, da habe ich schon gedacht, boah, ich habe heute echt extrem gute Beine, ey. Lassen wir mal laufen. Und ja, dann war die letzte auch relativ flott. Aber deswegen halt einfach momentan ein bisschen höherer Muskeltonus und deswegen auch ein bisschen mehr. Oder heute eben noch eine Physio-Session gehabt, die war sehr gut. Sonst ein bisschen mit der so einer Massagepistole auch abends immer sehr, sehr zugange. Aber ja, alles easy. Ich denke, da ich ja letzte Woche wieder einen längeren Lauf gemacht habe mit 32 Kilometern, mache ich das Wochenende vielleicht gar nicht unbedingt, sondern ich will vielleicht nochmal was Schnelleres probieren. Hab da so ein Vergleichsprogramm im Hinterkopf, was ich von Renato kenne, um mal zu gucken, wie gerade so der Fitnessstand ist im Vergleich zu letztem Jahr, als ich dieses Programm gemacht habe. Und dann kann man da, glaube ich, auch ein ganz gutes Feeling bekommen. Was auf jeden Fall auffallend ist bei mir momentan, ist, dass jetzt schon nach den wenigen Wochen, wo ich jetzt halbwegs strukturiert wieder trainieren kann und vor allem auch mit der Wade voll belastbar bin, dass es ist ein Wahnsinn. Also die Anpassung erfolgt sehr schnell. Jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich könnte jetzt schon irgendwie Bestzeiten laufen, aber pulstechnisch. Also das ist halt, wenn du jetzt so sagst, okay, ich bin jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen 30 Kilometer gerannt oder habe da ein Fahrtspiel gemacht und du schaust auch an den Zwischentagen bei einem lockeren Tempo für mich, bei so 4-Minuten-Tempo, da läufst du auf einmal 4-Minuten-Tempo wieder bei plus minus 130 Puls und fragst dich eigentlich, was ist hier gerade los? Also das ist erstaunlich, wie schnell sich der Körper dann immer wieder an das erinnert, was er schon mal hatte. Und klar, dann in dem Top-Bereich, also natürlich Wettkampfgeschwindigkeiten, das dauert dann noch ein bisschen länger, aber so diese Basic-Fitness, da bin ich aktuell sehr happy, dass das schon wieder sich relativ schnell entwickelt hat.
Also das sind ja auch so Punkte, da passieren ja sehr viele Dinge im Kopf, ja, weil jemand, der in der Verletzung drin war und da wieder rauskommt, der hat ja den Eindruck, dass er so meilenweit von allem entfernt ist. Ja, wenn man eine gewisse Anpassung an Geschwindigkeiten, Intensitäten wieder macht, das ist dauert eine Weile, aber nicht so super lange. Weil die Langfristanpassungen im Körper, Kapillarisierung, Umstellung von Herz-Kreislauf-System und so weiter, das ist ja nichts, was innerhalb von ein paar Wochen und selbst in Monaten nicht weggeht. Deshalb kann man ja zum Beispiel auch nicht einfach aufhören zu trainieren, ja, weil das richtig gefährlich ist, ja, eben für solche Anpassungsgeschichten, die über Jahre ja stattgefunden haben. So, und du musst ja mal überlegen, du hast ja im letzten Jahr bis auf einen kleinen Hänger im vergangenen Frühjahr, wo du mal rausgenommen hast, ja, aus nichts mehr los, was jetzt Problem, ja.
Was soll ich eigentlich gerade machen? Eigentlich
gerade, ja. Hast du ja sehr, sehr hart trainiert.
Ja.
Hast eine wahnsinnig lange Vorbereitung zu Valencia gemacht. Das heißt, da sind ja Basics da und ich habe mir das schon fast gedacht, dass das relativ schnell geht, weil irgendwie war das halt der Klassiker, der Körper brauchte mal kurz eine Auszeit, ne?
Genau, und wenn man die ihm vielleicht nicht gibt oder in dem Maße gibt, wie er die gerne hätte, dann, ja, die alte Geschichte, dann holt er sie sich selber. Interessant ist, und das ist wiederum ein Punkt, da denke ich jetzt gerade erst während dieser Aufnahme drüber nach, ich könnte dir gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal meine rechte Wade gemerkt habe. Und das ist ja eigentlich das Geile, weil diesen Punkt, den sehnt man ja herbei, wenn du längere Zeit über Wochen Probleme hast mit einer Stelle, egal ob das jetzt bei mir die Wade war, mit dem Muskelbündel ist oder eine Achillessehne, ein Knie, irgendwas. Irgendwann wirst du so übersensibel, dass du natürlich auch, wenn du im Alltag Probleme hast, das immer merkst, immer spürst, jeden Tag vergleichst, wenn du morgens aufstehst, wie fühlt sich's jetzt an beim Laufen? Fühlt sich's heute jetzt ein bisschen besser an oder schlechter als gestern? Ist da irgendeine Entwicklung da? Und man sehnt den Tag herbei, wo du einfach aufstehst oder auch rausgehst zum Laufen und einfach nichts mehr merkst. Witzig ist, dass man es dann rückblickend vergisst. Also der Tag kommt ja dann irgendwann, auch bei mir jetzt wieder. Ich könnte dir aber gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal Ferse, also Achilles in Ansatz oder die Wade wirklich gemerkt habe. Wahrscheinlich vor 2-3 Wochen, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Dass du natürlich jetzt, wenn man sich dann auch in neue Bereiche vorwagt, also höhere Wochenumfänge, wenn man mal wieder sagt, ich mache den ersten 30er und vielleicht auch nicht nur gejoggt, sondern in einem soliden Tempo 3:30, 3:40. Na klar, da hast du am Anfang wieder natürlich irgendwo auch mal ein bisschen eine muskuläre Verspannung, das ist ganz normal. Aber diese eigentliche Baustelle, die mich das ganze Frühjahr wirklich extremst viel Nerven gekostet hat, ist krass, dass man das einfach gar nicht mehr merkt. Also ich meine, ich bin super dankbar dafür, nicht falsch verstehen, ich will es auch nicht mehr merken, aber da denkst du irgendwann, das gibt's doch gar nicht. Ich möchte irgendwann den Tag mal wieder erreichen, wo es einfach weg ist. Und wenn es dann soweit ist, dann kriegt man es eigentlich gar nicht mit.
Ja, das ist ja auch besser so. Je länger man das hat, umso besser ist natürlich das Schmerzgedächtnis, ne? Dass ja, das dann stimmt. So Sachen nachhängen. Wenn oft auch physiologisch, selbst halt in einem MRT, nicht mehr viel zu sehen ist oder nichts mehr zu sehen ist, der Körper trotzdem noch diese Mechanismen schaltet, ja, weil die Synapsen noch funktionieren, ja. Aber ja, sei froh, dass es so ist, ne? Das ist
auf jeden Fall besser. Absolut, ich bin da. Mhm. Wahnsinnig glücklich aktuell.
Ja, dann würde ich sagen, stellen wir mal die Gleichberechtigung her. Ne?
Wollte ich gerade sagen, das erste Mal überhaupt, nee, stimmt gar nicht. Wir hatten schon auch schon mal zwei Gäste. Und zwar mit den Kölner Run Buddies, die Folge, die wir damals gemacht haben. Aber selten. Und ja, freuen uns, dass wir heute zwei junge und sehr schnelle Damen bei uns hier zu Gast haben.
Ja, dann sagen wir herzlich willkommen, Anna und Lisa. Ist eine große Ehre für uns, logischerweise. Wir kennen uns alle aus unterschiedlichen Richtungen schon eine ganze Weile. Wir haben ja eben noch mal kurz rekapituliert, dass wir, sagen wir mal, als eine unserer Highlights in unseren Karrieren gemeinsam in Rio waren. Ja, für mich leider auch nicht so eine gute Erinnerung, weil ich leider nur eine Stunde lang euren Marathonlauf begleiten konnte und danach dann leider die Olympischen Spiele in Rio abbrechen musste, weil ich keine Stimme mehr hatte. Ich war so sprachlos, ja, von euch, ja, dass ich einfach nicht mehr, ging halt nicht mehr, ja, aber das war das eine. Aber erstmal, wie geht's euch? Alles gut soweit?
Ja, also voll cool, dass wir hier uns mal zumindest virtuell wieder treffen und ja, Lisa sehe ich ja jetzt gerade auch nur virtuell und ja, freue mich auf die nächsten Minuten mit euch.
Ja, und ich muss mich zu Beginn bedanken, weil ich heute meine zweite Trainingseinheit um eine Viertelstunde nach vorne geschoben habe und ich bin gerade zur Haustür rein, dann hat's gewittert, also Hagel, aus Eimern geschüttet, wo ich gedacht habe, wie genial, normalerweise wäre ich jetzt so richtig nass geworden.
Ja, das klingt ja fantastisch für die Leute, die uns natürlich hier zuhören und vielleicht überlegen, ja, wieso haben wir jetzt hier oder warum haben wir bei der Aufnahme sozusagen jetzt vier verschiedene Bildschirme? Ihr startet zwar nach wie vor auch für den gleichen Verein, nämlich für den SCC Berlin, da eigentlich so genau genommen für das Pro-Team, was ja so ein Marathon-Elite-Projekt ist, sag ich jetzt mal. Da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wie das aussieht. Da sind ja auch noch ein paar mehr Athleten inzwischen auch dabei. Ihr lebt aber jetzt inzwischen an und trainiert natürlich logischerweise auch größtenteils an unterschiedlichen Orten, denn Anna wohnt ja quasi am Chiemsee und du, Lisa, du bist in Berlin ja vor Ort. Ihr habt inzwischen auch unterschiedliche Trainer. Ja, holt uns mal ab, wie kam das vielleicht nach Berlin zu gehen, beziehungsweise wie kam das auch mit den Trainerwechseln? Da muss ich jetzt kurz nämlich auch gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob Anna nicht sogar ihren jetzigen Trainer schon davor hatte.
Ja, also wie kam das? Also wir waren ja viele Jahre immer am selben Ort und mit demselben Trainer, haben das Gleiche trainiert, was riesige Vorteile hatte. Und ja, vor allem als wir das gemeinsame Ziel Olympische Spiele in Rio hatten, da konnte man eben halt alles darauf ausrichten. Also es war 24 Stunden am Tag, das kennst du wahrscheinlich auch, hat sich nur dem Ziel gewidmet und egal, was die Frage war, also das haben wir immer abgeglichen, ist es förderlich für Rio? Ja, also machen wir es, ist es nicht förderlich? Na, also machen wir das nicht. Und ja, nach den Olympischen Spielen in Rio, ja, haben wir gemerkt, das war halt, also natürlich, dass erstmal so, wo die Luft erstmal draußen war, wenn man halt 4 Jahre auf ein Ziel hintrainiert. Und dann gemerkt so, irgendwie, dass es Zeit für eine Veränderung ist. Also ja, dann Lisa vielleicht, weil du ja zuerst den Schritt gegangen bist. Darfst du jetzt weiterreden?
Also wir haben hier zusammen im Schwarzwald gelebt und trainiert und ich habe dann gemerkt, dass es für mich nicht mehr passt. Also bevor ich es wirklich so vom Kopf realisiert hat, hat mein Körper halt angefangen zu streiken und ja, mir quasi gezeigt, so geht's nicht mehr weiter, Lisa, du musst das verändern. Und dann habe ich halt für mich überlegt, also auch die Frage gestellt, will ich weiter den Leistungssport machen? Und das konnte ich klar mit Ja beantworten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wo gehe ich hin? Und habe nicht nur deutschlandweit geschaut, sondern auch europaweit und habe mit Leuten gesprochen. Und da, ja, im Rahmen dessen hat der Berlin-Marathon, also sprich Marc Milde, der Race Director, davon Wind bekommen. Und er wiederum hatte von Dieter Hogen gehört, dass er gern wieder nach Deutschland kommen würde und mit deutschen Athleten arbeiten. Ja, und dann hat Marc gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, uns mal zu connecten. Dieter hatte ich auch schon so von Veranstaltungen gekannt und Trainingslager in Kenia. Und ja, haben wir uns getroffen und ja, viel gesprochen über Trainingsphilosophie und was ich so vorhabe, was er so vorhat. Und da haben wir gemerkt, es passt sehr gut und deshalb bin ich dann 2018 im Sommer nach Berlin gezogen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, um die Gemeinde von uns ein bisschen abzuholen. Dieter Hogen, haben vielleicht nicht alle so auf dem Schirm, ein sehr erfolgreicher Trainer, der eine Menge Läuferinnen und Läufer schon trainiert hat, mit einer ganz großen Erfahrung. Uta Pippich war so jetzt aus deutscher Sicht die sicher erfolgreichste und prägendste Athletin, die er begleitet hat. Aber dieser hilft mir auch sehr viele Kenianer betreut, glaube ich, ne?
Genau, also auch viele so von den World Majors Siege eingefahren. Ich kann jetzt auch nicht mehr alle einen Namen
das
von ihnen.
Das wird auch so lange dauern, ja.
Genau. Aber ja, schon große Namen gehabt.
Also da stellt sich natürlich jetzt mir erstmal die Frage, dass du das dauernde Höhentrainingslager im Schwarzwald nicht mehr ausgehalten hast, kann ich verstehen, ja, diese Luftknappheit da permanent, ja. Aber dass man nach der Großstadt Rimmels, die wir schon kurz vorgestellt haben, ja, der Großstadt Schwarzwald dann in die Metropole Berlin zieht, das ist ja ein Kulturschock, also eine krasse Veränderung für Läufer, ja.
Ja, ich glaube, ich hätte früher auch immer gesagt, so, nee, ich in die Stadt. Aber ich glaube, es kennen vielleicht viele auch von den Hörern. Man kommt an einen Ort und entweder denkt man so, jo, also irgendwie passt es so von der Energie, von den Vibes, hier fühle ich mich wohl. Und so war das bei mir in Berlin. Ich bin hier angekommen und habe gedacht, krass, also ich möchte hier leben. Wahrscheinlich, weil ich halt auch schon viele positive Assoziationen wegen Annas Berlin-Marathonrennen hatte. Und ja, ich hatte halt so Lust auf ja, einen neuen Lebensabschnitt und ja, fühle mich noch immer pudelwohl in Berlin. Und es gibt auch richtig coole Laufstrecken zum Trainieren.
Das stimmt.
Ja, und Anna, du hast ja auf der anderen Seite, sagen wir mal, eher eine im Prinzip eine Urlaubsdestination gewählt, ja. Also da muss man jetzt nicht lange fragen, warum zieht man an Chiemsee, ja, weil es da einfach schön ist, ja, fertig.
Ja, ja, ja. Und ich sag zum Spaß immer, ich wollte irgendwo hin, wo es mehr Kühe als Menschen gibt.
Auch
das
geschafft.
Ist tatsächlich so, dass hier so Verkehrsschilder sind, wo halt Achtung Kuh steht. Und das passiert tatsächlich häufiger, dass ich beim Rennradfahren dann anhalten muss, weil halt erstmal die Kühe über die Straße getrieben werden. Ja, also bei mir kam es dann auch, dass ich dann eben, also ich bin ja 2017 dann noch einen erfolgreichen Berlin-Marathon gelaufen. Und danach kam dann aber schon wieder eine Verletzung. Und da habe ich dann gemerkt, okay, also bei Olympischen Spielen Sehnenriss, dann zurückgekämpft über ein Jahr und dann wieder, also Berlin-Marathon erfolgreich gelaufen und dann Frühjahr 2018 schon wieder eine Verletzung. Und da habe ich gemerkt, okay, also das kann nicht sein, also irgendwas passt nicht, wenn ich halt immer von Training, Wettkampf, Verletzung, wenn es gut läuft, zumindest halt noch den Wettkampf mitnehmen kann, aber wenn es Pech läuft, kommt die Verletzung halt vor dem Wettkampf. Und ja, deswegen habe ich dann auch gemerkt, dass es Zeit für mich ist, eine Veränderung zu machen. Und Schwarzwald ist eine super schöne Region zum Laufen und zum Trainieren. Und ich glaube, dass hier mit dem Chiemsee, ja, dem steht es nichts nach. Und habe ja dann auch Trainer gewechselt, bin bei Dan Lorang. Den werden die meisten sportaffinen Menschen wahrscheinlich schon mal gehört haben, beziehungsweise Athleten, die auch bei ihm trainieren. Also der ist ja nicht, was heißt nicht nur im Laufsport, also weniger im Laufsport aktiv als eben im Triathlon und auch im Radfahren. Ja, genau. Und deswegen haben Lisa und ich auch gemerkt, so als Zwillingskonstellation, dass es uns einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat oder dass es bereichernd ist eben, dass sich jeder sein eigenes Umfeld aufbaut und dann eben gemeinsam was starten zu können. Also das ist, werden alle Zwillinge kennen, das sind die wenigsten wahrscheinlich, aber dass es schon so ist, dass man oft halt als eins gesehen wird und es hat viele Vorteile und gleichzeitig ist aber trotzdem ein Zwilling immer zwei Individuen und wenn dann halt jeder seinen eigenen Wohnort hat, seinen eigenen Trainer, dann kann man, auch wenn wir sehr gleich ticken und unsere Körper sehr ähnlich sind, kann man trotzdem noch mal ein Stück individueller auf jeden eingehen.
Ja, also ich kann natürlich nicht von Zwillingserfahrung sprechen, kann mir das aber natürlich sehr gut vorstellen. Ich meine, wir kennen uns ja schon länger, natürlich auch nicht zuletzt über Adidas und sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich gerade Zwillinge auch, in Marketingwelt und sowas natürlich auch immer gerne als Einheit dargestellt werden. Das ist ja bestimmt auch nicht falsch und nicht, also ich meine, Zwillinge haben sicherlich ein anderes, vielleicht engeres Verhältnis ja auch nochmal zueinander als so Geschwister möglicherweise. Das ist aber wahrscheinlich auch auf Dauer manchmal, kann ich mir vorstellen, ein bisschen ermüdend, auch im Umgang, nichts gegen dich, Ralf, aber vielleicht manche Kollegen, Journalistenkollegen, könnte ich mir auch vorstellen, ist vielleicht irgendwann...
Ich glaube, an dieser Stelle endet dieser Podcast mit Philipp Krieger.
Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch...
Ich kann nichts mehr hören.
Ich habe so eine Störung hier auf dem Ohr. Hallo?
Vielleicht das auch jetzt nicht immer so, so auf die verschiedenen Individuen so ein bisschen eingehen. Tatsächlich ist es sehr spannend, dass du natürlich jetzt Dan Lorang ansprichst, weil ich glaube, Ralf, hast du nicht letzte Woche in deinem Zweit-Podcast im Radsport erst Ralf Denk zu Gast gehabt?
Richtig guter Podcast, muss ich sagen.
Dankeschön. Also, Dankeschön.
Ja, ich habe es also, richtig gefeiert.
Also das hat, also auf der einen Seite haben ein paar Sachen, die wir hier auch schon besprochen haben, natürlich auch durchaus mit dem zu tun, was Dan Lorang teilt, weil er zu den wenigen Trainern in Deutschland und sicher auch weltweit gehört, der nicht der Ansicht ist, dass seine Weisheiten, seine Trainingseinsätze, Ansätze ein Geheimnis sind, sondern es ist jemand, der einen sehr starken Austausch sucht mit allen Fachleuten, ja, die sich ihm begegnen. Und das ist bei weitem nicht nur Ausdauertrainer oder Trainer überhaupt, sondern es ist ein Mensch, der eine sehr große Perspektive hat und alles Mögliche aufsaugt daraus und ich habe das Gefühl, dass er dadurch einen sehr komplexen Ansatz hat, was auch Training angeht. Ich habe ihn mal irgendwo getroffen, da hat er ein Biochemiebuch dabei und es war ein dickeres Biochemiebuch da, ja. Da habe ich auch gesagt, dann, was ist das denn, ja? Sagt er, ja, man kann ja nicht alles wissen, das muss man auch mal was nachlesen. Wer schon mal ein Biochemiebuch unter dem Kopfkissen liegen hatte und es nicht nur da liegen hatte, sondern auch drin gelesen hat, es ist jetzt nicht so leichtgängige Prosa. Ja, also bis man da irgendwas versteht, da muss man schon ganz klein bisschen ein Verständnis für irgendwas haben. Aber das ist halt jemand, der auch sehr kommunikativ ist, auch mit anderen Trainern und sich austauscht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil er bringt ja jetzt erstmal die Grunderfahrung aus dem Triathlonsport mit. Anne Haug, Hawaii-Weltmeisterin geworden bei der letzten Austragung, die hat er praktisch als junge Athletin übernommen, da war er noch in der Ausbildung und begleitet bis an die Weltspitze. Mit vielen Höhen und Tiefen, ja, weil sie hatte auch im olympischen Bereich viele Tiefen. Fragt mal Anne Haug nach Rio, ja. Als eine der letzten aus dem Wasser gekommen, weil sie Probleme da mit den Wellen beim Schwimmen hatte und so. Also auch wirklich, ne, eine riesen Berg- und Talfahrt. Und inzwischen ist der Performance Director bei Bora Hansgrohe. Und in dem Kontext ist er auch schon im Teufelslappen da in meinem Rad-Podcast, der kleinen Schwester von der Bestzeit vorgekommen. Ja.
Und wir haben jetzt schon gesagt, Anne Haug, Jan Frodeno. Ich glaube aber, da darfst du mich natürlich auch gerne updaten, Anna, du bist jetzt für mich zumindest die einzige Läuferin, zumindest deutsche Läuferin, die ich wahrnehme als Athletin von ihm.
Also die einzige reine Läuferin sozusagen. Wobei das Reine sich ja eher auf den Wettkampf bezieht und nicht aufs Training, weil mein Training besteht ja auch nicht nur aus Lauftraining, aber genau die einzige, die ausschließlich in Laufdisziplin startet.
Aber er hat zum Beispiel auch Skibergsteigerinnen.
Skitouren, ja? Genau.
Also das ist jetzt nicht nur, dass er auf einem, er hat jetzt auch einen Skibergsteiger, ja, Anton Palzer heißt er, du kennst den, Philipp, ja, in das Team Bora Hansgrohe geholt, ja, ein Biathlet, den haben sie ja auch da irgendwo unten im Allgäu entdeckt, der ist jetzt im Moment noch beim Team Tirol, aber der war auch bei der Tour of the Alps, ja, also es stellt sich eigentlich nur die Frage, Anna oder Lisa, wann ihr das erste Radrennen unter der Ägide von dem Team Bora Hansgrohe bestreitet. Ja.
Das kommt schon direkt die Triathlon-Frage rein.
Ja, ja, bei Radrennen habe ich ja im Teufelslaufen-Podcast gelernt, dass man ein gutes Gefühl für krasse Geschwindigkeiten braucht.
Exakt.
Deshalb wahrscheinlich gibt es ja auch den Skispringer, den Rogic. Ich glaube, der war früher Skispringer. Ja. Und das ist was, wir können sehr gut den Berg hochfahren, sehr gut oben die Aussicht genießen und beim Runterfahren ist noch großes Verbesserungspotenzial. Also ich glaube, Radrennen, da fehlt uns einfach die Kopfausschaltmentalität im Sinne von Adrenalin-Risiko gehen. Ich glaube, um irgendwie Belastung auszuhalten, das geht schon, aber nee.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal, also noch vor der Dan-Lorang-Zeit sozusagen, als ich verletzt war nach den Olympischen Spielen, dann ein Bergzeitfahren-Rennen mitgefahren. Also ja, weil da ging es halt nur hoch und nicht runter. Das hat mir sehr gelegen und es hat auch echt Spaß gemacht. Ja.
Also das ist ja etwas, was mir schon länger aufgefallen ist und da wollte ich nochmal euch beiden fragen, weil Philipp ja immer behauptet, dass Renato Radfahren ja nicht zulässt. Ja, ihr seid ja auch mal von ihm aber ihr seid ja schon...
Biking is no running.
Ja, dazu muss man echt sagen, also wir haben ja auch 3 Jahre bei Renato trainiert und damals sind wir schon super gern Rad gefahren und dass Renato da sehr offen war sogar tatsächlich.
Aha. Also ich wusste es.
Wir waren dann dann zum Beispiel Trainingslager in Monte Gordo und so, Marathonvorbereitung, und da hat er uns dann die spezifischen Laufeinheiten einfach nur in den Plan reingeschrieben, die wir alle laufen müssen. Und was wir drumherum, also quasi alle Laufeinheiten und was wir drumherum machen, freigelassen. Also entweder konnte man dann entscheiden, ob wir noch einen Lauf machen oder halt 2,5 Stunden aufs Rad gehen, also oder 2 Stunden aufs Rad gehen. Also da hat er gesagt, das Ding ist, dass halt Kenianer kein Rad fahren. Also wer die Straßenbedingungen ja in Kenia kennt, weiß auch, warum das ist, auch wenn es da immer wieder neue Versuche gibt. Und ich glaube, er hat gespürt halt, wenn wir davon berichtet haben oder halt gefragt haben, ob wir auch aufs Rad gehen können, dass es so ein Feuer in uns entfachtes Radfahren, dass er gedacht hat, okay, also, well, then you can go biking. If you want, you can go. Und solange halt immer die Laufeinheiten gepasst haben, durften wir dann auch Radfahren gehen.
Ja, also wir haben das im Intro schon kurz gesagt, jetzt war Radfahren ja auch nicht eure erste Sportart, sondern das, was sehr nah beim Laufen war, nämlich Tischtennis und Judo. Ja, also wie seid ihr denn überhaupt zum Radfahren gekommen? Weil das ist ja tatsächlich auch etwas, was ihr dann nicht nur als Ausgleich in der Off-Season macht, sondern ja auch als Trainingsmittel tatsächlich.
Genau. Ja, stimmt, das war also...
Durch Sascha, also, oder?
Wie?
Ja, genau. Und durch Sascha, unser erster zweiter Trainer, war das nach Steppke?
Ja, nach Steppke.
Nach Steppke haben wir bei einem Cross-Triathleten trainiert. Der kam bei uns aus der Region und der hat damals sehr, sehr viel Wert auf so Stabi, also eigene Übungen im Körpergewicht. Deswegen sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut in so Übungen. Und der hat uns auch schon, damals haben wir uns dann ein Rennrad geholt, weil er gesagt hat, hey, die Rhön ist so schön. Wir bauen auch Radfahren ins Training mit ein. Also er merkt, dass es ihm gut tut und wenn es uns Spaß macht. Ja, und da hat es eigentlich angefangen.
Genau, und er hatte halt gesagt, also weil wir ja erst mit 17 Jahren überhaupt gelaufen sind, hatten wir halt noch keine Laufkilometer sozusagen im Körper gespeichert. Und er wollte halt nicht, dass wir halt zu viele Kilometer in der Woche laufen. Und deswegen hat er dann, also eigentlich schon so Kombi, wie nennt man nochmal diese Einheit, diese Kombi-Einheiten halt, uns dann irgendwie 2 Stunden Radfahren lassen und eine halbe Stunde laufen. Also statt einem Long Run, dass wir eben noch unsere Gelenke und so schonen. Und ja, und so haben wir uns ziemlich früh ans Radfahren halt gewöhnt. Ja,
und
ja.
Verliebt.
Genau. Ja, und das der Fachbegriff im Triathlonsport heißt Koppeleinheiten, ja?
Ja.
Ja, das ist was ganz Feines. Philipp, du, guck nicht so, du kommst da auch schon noch drauf auf den Trichter, ja? Wenn du mal so eine Geschwindigkeit am Chiemsee hast, ja, und der See so neben dir glitzert, das ist schon geil.
Ich kann mich da mit der Leidenschaft noch nicht ganz so auseinandersetzen, aber da haben wir noch ein bisschen Podcast, um mich weiter zu überzeugen.
Vor allem 3-1, das könnte gut ausgehen.
Ja, aber warte noch mal ganz kurz, weil das Spannende ist ja, ihr fahrt lange Einheiten und wenn ich das richtig weiß, ihr fahrt das fast alles mit Wasser, ne? Oder ganz ohne, ja? Also wirklich als Einheit für die Kapillarisierung respektive für die Grundlagenausdauer, ne?
Genau. Also die langen Einheiten, da hatten wir uns dann auch Stück für Stück dran gewöhnt, eben weil der Fettstoffwechsel, dass der gut funktioniert, ist halt auch für den Marathon ja sehr, sehr hilfreich. Und von daher ist für uns beide, also 5 Stunden auf dem Rad mit einfach nur Wasser, überhaupt keine Schwierigkeiten.
Ja. So von also wir frühstücken dann vorher, also das würden wir ja, dann nicht genau. Nüchtern machen, sondern
weil's dann frühstücken. Ja genau, damit es nicht an die Reserven geht, aber quasi, dass der Körper da genügend Energie aus Fettstoffverbrennung gewinnen kann.
Ja, aber das ist ja auch so eine Diskussion bei vielen Läufern ist, ja auch bei vielen berufstätigen Läuferinnen und Läufern, die uns ja auch vermehrt zuhören. Was ist mit morgens aufstehen, schnell laufen gehen vor dem Job, ja? Also frühstücken oder nicht frühstücken, Nüchterneinheit oder nicht Nüchterneinheit. Lisa, du hast schon gesagt, Frühstück dann auf jeden Fall. War das dann ein kohlenhydratbasiertes Frühstück, damit du dann halt erstmal da was zum Verbrennen hast oder eher mit weniger Kohlenhydraten?
Ja, ich würde sagen, so eine Mischung aus Kohlenhydrate und Proteine, also so ein Porridge wäre zum Beispiel typisch. Und wir machen auch so, also ich mache auch nüchtern Einheiten, aber ich sehe zu, dass ich, gerade im Sommer laufe ich gern früh, aber ich trainiere dann nicht alle Einheiten nüchtern, weil ich schon merke, dass es im Körper mehr fordert, ist zumindest mein Gefühl. Also es geht schon, wenn ich mich vom Kopf drauf einstelle, dass ich dann auch gute Leistung bringen kann. Mein Gefühl ist, dass ich ein bisschen länger zur Regeneration brauche. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber ich glaube
eh. Das ist wissenschaftlich belegt, ja.
Aber das ist, glaube ich, eh eine sehr individuelle Sache. Deswegen würde ich nie generell sagen, Nüchterntraining ist gut oder Nüchterntraining ist schlecht, weil, gut, unsere Schwester ist jetzt keine Leistungssportlerin, aber die könnte nie ohne was irgendwie, die braucht zumindest ein bisschen in die Banane, um
oder ein Stück von Omas Kuchen.
Ja, stimmt, die hat auch schon ein Stück Schokokuchen gegessen. Ja, von dem her, ich glaube, es ist viel Gewohnheitssache und auch, wie man sich selbst wohlfühlt. Ja.
Und ich glaube aber, dass es nochmal einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Also Frauen aufgrund ihrer Hormonschwankungen. Und ich glaube, das ist was, was noch nicht so sehr beachtet wird. Aber das ist halt auch, wenn man sehr viel nüchtern trainiert und dann halt dadurch nicht mehr seine Periode bekommt, was bei vielen Sportlerinnen ja ein Problem ist, kann das halt auch mit dem Nüchterntraining zusammenhängen. Also das ist so auch was, wo Dan halt sich super dafür interessiert und was, glaube ich, wichtig ist, dass es halt auch irgendwie, weil immer noch viele Trainer halt Männer sind und die da nicht so ein Gefühl dafür haben. Und aber ich habe das Gefühl, dass es halt jetzt auch immer mehr weibliche Sportlerinnen gibt, die halt das zum Thema machen, darüber reden. Ja, deswegen zum Nüchterntraining. Wenn man sich gut dabei fühlt und keine Schwierigkeiten hat, go for it. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, es passt nicht so, dann ist es meistens ein Zeichen, dass der Körper damit nicht so gut klarkommt.
Aber man darf sich nicht, was du Lisa gesagt hast, täuschen. Es ist halt einfach eine härtere Belastung für den Körper, ja, weil man dann schnell in die Gefahr gerät, an die Reserven zu kommen und es wirkt halt länger nach. Ja, das muss man ja nur wissen in der entsprechenden Regeneration, dass man dann danach auch entsprechend handelt und den Lauf nachbereitet. Ja, also zum Beispiel durch eine gesteigerte Aufnahme dann von Kohlenhydraten anschließend. Ja, also nicht dann noch anfängt Salat zu essen mittags, weil dann wird's richtig schwierig, ne?
Wenn ihr möchtet, ich meine, das würde wahrscheinlich nicht nur uns beide interessieren, sondern natürlich auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie sieht bei euch, weil das ist ja was jetzt, also da zähle ich mich jetzt auch dazu. Ich meine, bei mir ist Laufen sehr stark Laufen definiert, also mein Trainingsplan logischerweise. Aber gerade bei Leuten, wir hatten ja auch mal Laura Hottenrott schon das ein oder andere Mal zu Gast, da wissen wir auch, dass bei ihr phasenweise natürlich das Laufen sicherlich im Vordergrund steht, aber sie auch Rad fährt, schwimmt, im Winter langläuft. Und würde mich auf jeden Fall interessieren, wie sieht so eine typische Trainingsplanwoche vielleicht aktuell bei euch aus? Auch sicherlich spannend, wie da der Unterschied vielleicht ist bei Dieter Hogen oder bei Dante Lorang. Wenn ihr möchtet, ihr müsst jetzt nicht jedes Split natürlich hier teilen, aber so die einfach die Abfolge vielleicht von den irgendwie Kerneinheiten und wie viel Mal fahrt ihr Rad? Also falls man das irgendwie überhaupt so halbwegs über den Daumen gepeilt.
Ja, kann ich anfangen. Also zurzeit ist, und dazu kann ich vielleicht auch sagen, Dieter trainiert ja nicht nur mich, aber ich bin die Einzige, die diese Radeinheiten drin hat, weil für ihn ist halt auch immer so, er schaut den Athleten an und er möchte, also wenn der Athlet sich gut fühlt so, dann ist er nur in der Lage, gut zu trainieren. Und ich habe sonntags meinen Tag, wo ich Rad fahren kann, und da ist es halt meine Verantwortung, dass ich mich nicht, also es ist jetzt kein Regenerationstag, aber es darf keine Einheit sein, von der ich mich groß erholen muss. So, also das heißt, ich fahre meistens mit einer Gruppe und wenn ich merke, die machen richtig Druck, dann hänge ich mich lieber rein und wenn ich mich gut fühle, dann fahre ich halt so mit. Montags ist immer so ein Reinkommtag, wo so schon so ein mittelschneller Dauerlauf ist und am Abend dann nochmal ein Lauf und dann so ein paar Technikläufe, Sprünge. Das ist meistens die Vorbereitung dann für Dienstag, fürs intensive Training. Da ist es unterschiedlich. Zurzeit oft ein Fahrtspiel, entweder mit kurzen oder längeren Intervallen. Und an dem Tempotrainingtag, da gehe ich nachmittags dann immer aufs Rad. Da habe ich das Gefühl, also das ist dann eher regenerativ. Das tut mir vom Kopf, vor allem wenn das Wetter draußen gut ist, für den Kopf super gut. Und ich mag das auch, wenn ich nicht mehr laufen muss nach dem Tempotraining. Mittwochs ist ein bisschen unterschiedlich, entweder ein langer Lauf oder eher ein kraftintensiver, dann ist er nicht ganz so lang. Donnerstag ist meistens eher ruhiger, und aber dann schon wieder Vorbereitung fürs Tempotraining, was dann Freitag oder Samstag ansteht. Ja, so ungefähr grob die Woche. Also eigentlich immer zweimal Training, außer sonntags, wo mein Radfahrtag ist, und dann reicht einmal Training. Aber das kann dann auch mal eine Tour von 100 Kilometern sein.
Okay, spannend.
Ja, und bei mir ist es anders. Also, oder vielleicht vorab, wenn wir zusammen im Trainingslager irgendwo sind, dann kommuniziert Dan und Dieter auch, so dass wir, ich sag mal, 90% mit Sicherheit dann im Trainingslager zusammen trainieren. Weil beide sagen immer, Gruppe schlägt, individuell Plan oder so. Also, dass es halt dann immer ein Vorteil ist, wenn man zusammen trainieren kann. Und wenn direkt vor einem Marathon ist auch bei mir so, dass dann die Laufeinheiten mehr werden und vor allem halt Radeinheiten nur noch so der Regeneration dienen. Wenn ich aber nicht direkt vor einem Marathon stehe, dann trainiere ich auch richtig auf dem Rad. Und wir sprechen dann auch nicht von Alternativtraining, sondern Ergänzungstraining. Also weil das ist dann quasi ein Teil des Trainingskonzepts. Und das ist auch nicht so, dass ich so komplett immer so eine selbe Struktur habe. Die variiert auch, vielleicht, weil ich mag gern Abwechslung so. Aber das, was meistens ist, dass Sonntag ein langer Ausdauertag ist und da ist dann ein langer Lauf, aber lockerer Lauf und eine lange Radeinheit. Also das heißt, da wird halt, also das ist dann halt ein richtig langer Ausdauer Tag im aeroben Bereich. Also was dann im Maximum waren, das glaube ich irgendwie dann halt 30 Kilometer laufen und dann nochmal 3 Stunden Radfahren, was halt dann schon richtig viel für einen Tag ist. Und dafür dann aber halt am nächsten Tag, wo ich dann nur 30 Minuten ins Wasser gehe und Krafttraining habe. Also was dann halt von keine Ahnung wie viel Stunden Belastung auf einmal dann halt am nächsten Tag super, super wenig ist. Und dass ich auf dem Rad auch Einheiten mache, so VO2 Max Training, dass ich zum Beispiel dann halt 3x, 7x, 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden locker und dann halt, also immer so 3 Blöcke, also so VO2 Max Training auf dem Rad. Oder was ich auch schon, oder was bei mir auch manchmal ansteht, dass ich am Vormittag Rad fahre und da eben kurze Sprints drin habe auf dem Rad und dann am Nachmittag eine Intervalleinheit beim Laufen auf der Bahn, wo ich dann zum Beispiel Tausender laufe. Also das Intensitäten eben auf dem Rad, auch im Wasser gemacht werden und beim Laufen. Und halt je näher es am Marathon geht, desto weniger werden die Intensitäten beim Radfahren und beim Schwimmen und desto mehr halt laufspezifisch.
Ja, diese Ansätze sind mir sehr vertraut aus dem Triathlon-Training. Ja, ja, weil das sind tatsächlich klassische Einheiten aus diesem Bereich. Aber ihr könnt euch da sicher sein, das sind halt Sachen, die physiologisch hinterlegt sind. Ja, also das ist jetzt nicht, ich probiere es mal aus, weil die Anna gerne Rad fährt, ja, sondern weil er weiß, wie die Anpassungsmechanismen daraus sein können. Ja, aber man muss das ja auch wollen als Läufer logischerweise, ja, sich auf dem Rad zu belasten, weil es schon was anderes ist, als wenn man läuft, klar.
Ja, also meine Lieblingsradeinheit zum Beispiel ist irgendwie 6x12 Minuten oder so den Berg hochfahren. Und ich liebe halt die Berge, also zu Fuß als auch mit dem Rad. Und das mache ich halt super gern. Und also es ist immer hoch, runter. Aber ja, sowas mag ich zum Beispiel super gern.
Ja, okay, das muss man wollen, hast du recht, ja.
Und vielleicht ein anderes spannendes Alternativtrainingsmittel oder Zubringertraining. Da war ich also dieses Jahr noch nicht so oft, aber gerade im letzten Jahr, wo ich auch ein paar Probleme hatte, viel auf den Skirollern, Rollski, wie auch immer, unterwegs, weil die halt sehr spezifisch ist. Also wenn es möglich ist, gehen wir auch Skilanglaufen im Winter, dann klassisch, weil das halt näher an der Laufbewegung ist. Und das Gleiche kann man halt auch auf Rollski machen. Und da bin ich dann auch Intervalle gefahren. Ja, das ist eigentlich ein cooles Trainingsmittel. Also es ist halt noch viel spezifischer, als wenn man jetzt auf Inline-Skates oder so geht. Und weil man halt dann eine gute Kraftausdauer.
Ja, weil man dann
Den Abdruck nicht, nach hinten hat. Ne? Genau.
Gut, aber dafür muss man eigentlich ja eher am Chiemsee sein als in Berlin. Ne? Weil mit der Schneelage ist in Berlin manchmal ein bisschen komisch, ne?
Ja, deshalb Rollski.
Ja, klar.
Ja, genau, aber Skilanglauf, wobei diese Winter war wahrscheinlich der einzige Winter, wo, also da war, habe ich gerade Lisa in Berlin besucht, das war auch skurril, weil das war, also es kam ein krasser Föhnwind zum Chiemsee und auf einmal war von heute auf morgen der gesamte Schnee weg und in Berlin war Wintereinbruch, also dass es tatsächlich 10 Zentimeter hoch da lag und das heißt, war in Berlin Schnee und am Chiemsee dann halt Föhnwind. Und da habe ich dann tatsächlich auch eine Skilangläuferin in Berlin gesehen. Also es war nicht gespurt, aber es lag Schnee.
Nee, das ist dann immer eine Person mit Ski, aber Skilangläuferin zu sagen, ist dann immer schon...
Gut, ja. In Berlin gibt es sehr seltsame Menschen. Da gibt es auch Menschen, die im Sommer mit Skiern rumlaufen. Da bin ich ganz sicher.
Vielleicht noch auf das Thema Trainingsgruppe. Vielleicht auch noch spannend, weil da würde mich auch interessieren, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Bei Anna habe ich jetzt da kein Gefühl, ob bei dir zum Beispiel vor Ort du auch Trainingspartner sozusagen am Chiemsee hast für Radfahren oder für natürlich auch das Laufen. Bei Lisa, wir haben es vorher schon erwähnt, wissen wir ja, dass es seit ich glaube auch 2, 2,5 Jahren schon, dass sozusagen das Pro-Team Berlin gibt. Erzähl uns doch vielleicht auch noch kurz, wie sieht das Team aktuell aus? Ich meine, okay, Dieter Hogen ist der Trainer, der Coach. Das ist ja bis auf Anna, glaube ich, sind auch sonst alle Pro-Teammitglieder überwiegend zumindest, glaube ich, ja in Berlin auch.
Ja, Alina Reh ist ja auch dabei seit diesem Jahr und die ist ja gut Kienbaum, was jetzt aber genau. Also was jetzt von uns, wir sind eher so die südwestliche Fraktion und Kienbaum ist ja ganz weit im Osten, also das sind schon 1,5 Stunden. Also ja, zu meiner Haupttrainingsgruppe zählt die Christina Gerdes, die ist mit dabei. Dann de Fabian Clarkson. Die ist kein Pro-Team, aber die Blanca Dörfel, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die ist U20-Rekord jetzt in Dresden gelaufen. Also die ist SCC-Athletin und trainiert bei Dieter, aber die ist noch nicht im Pro-Team drin. Aber die kommt auch oft zu Einheiten mit zu uns. Und ja, dann gibt es auch noch so ein paar Läufer, die nicht Pro-Team sind, aber die sich dann auch immer mal anschließen. Also wir sind eigentlich immer eine recht coole Truppe und trainieren zusammen.
Gerdi hast du genannt?
Ja, ja. Ich habe Christina gesagt. Philipp Bahr ist noch im Pro-Team dabei. Der ist auch manchmal bei den Einheiten dabei. Was halt jetzt durch Corona ist auch oft so, dass wir Männer und Frauen getrennt irgendwie starten lassen, um halt nicht zu große Gruppe zu sein, da wir halt außer Ein- und Auslaufen ja dann eh nichts zusammen trainieren können. Und so Trainingsgebiet in Berlin, der Grunewald ist, glaube ich, der größte Stadtwald Europas oder so. Zumindest sagen das die Berliner. Viele Strecken bietet und bei uns hier gibt's noch Teltokanale, also hat man schon Möglichkeiten, nur halt wenige Berge.
Und ist bei euch jede Trainingseinheit, also jetzt natürlich Corona-bedingt, du hast ja schon gesagt, Männer, Frauen ein bisschen getrennt, aber ist sonst so, dass ihr bei jeder Trainingseinheit euch trefft oder eher so einmal am Tag trefft und die zweite Einheit ist immer individuell in Eigenregie oder?
Also gerade Christina wohnt bei mir in der Nähe. Wir trainieren schon sehr viel zusammen. Ich trainiere auch mal gerne einen lockeren Lauf einfach ganz allein und auch die Freiheit zu haben, irgendwie, wenn ich morgens aufwache, okay, ich gehe jetzt sofort laufen. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich 20% trainiere ich allein und 80% irgendwie in der Gruppe und auch, dass mein Trainer dabei ist.
Da ist es eher andersrum, würde ich sagen. 80% alleine, 20% in der Gruppe. Und das ist was ich mir aber bewusst ausgesucht hatte. Also, dass ich ich mag auch die Abwechslung, dass in Trainingslagern, klar fahren wir ja alle immer zusammen, wo wir dann in der Gruppe trainieren. Und wobei jetzt so im letzten halben Jahr ist Laura Hammel, eine Läuferin, ist hier runter an Chiemsee gezogen, aus Nähe von Hannover. Mit der mache ich jetzt am Wochenende oft dann irgendwelche intensiven Einheiten zusammen. Aber ich mag auch die Abwechslung von mich ganz auf mich zu konzentrieren und dann, wenn Trainingslager wieder richtig stattfinden können, dann halt auch in der Gruppe zu trainieren. Und Lisa und Gerdi/Christina, die waren auch schon hier am Chiemsee, also oder ich gehe ja auch nach Berlin, sodass sie dann immer abschnittsweise auch alle zusammen trainieren.
Wie war das denn überhaupt bei euch durch Corona? Weil logischerweise hat man sich ja so ein bisschen auch aus den Augen verloren, weil man sich nicht mehr dauernd bei Wettkämpfen trifft. Ja, wie stark hat euch das in eurem Sporttreiben, also in eurem Beruf behindert? Oder wie weit war das auch eine Normalität oder sagen wir mal eine Struktur, die euch da geholfen hat in der Zeit?
Ja, ich würde am Training an sich würde ich sagen wenig Einschränkung. Dadurch, dass ich weniger auf Sportstätten oder so angewiesen bin oder halt der Läufer ja an sich weniger auf Sportstätten angewiesen ist. Das, was ich gemerkt habe, was großen Einfluss hatte, war die Ungewissheit. Also als wir uns in Äthiopien noch Anfang 2020, also erst Norwegen, dann Neuseeland, Äthiopien, auf Frühjahrsmarathon vorbereitet hatten und ich gemerkt habe, wow, also ich fühle mich richtig gut, da könnte echt was gehen im Frühjahr. Und dann halt, wo es dann so anfing, dann so Gerüchte, findet das statt, findet es nicht statt und man trotzdem halt, die entscheidenden Einheiten vor der Tür hatte und die gelaufen ist und dann aber halt dann immer unsicherer wurde, ob der Wettkampf überhaupt stattfindet. Und ja, und als dann klar war, die finden nicht statt, wo ich dachte, okay, dann trainiere ich halt jetzt einfach weiter, ist ja gut, also das Training ist ja nicht verloren. Und da habe ich aber dann schon gemerkt, dass es vom Kopf nicht so einfach ist. Also das, oder ich gemerkt, dass ich persönlich mit der Unsicherheit nicht gut klargekommen bin. Also dass ich keine Lust hatte, dass es dann halt, also weil es so oft von heute auf morgen dann Nachrichten kam, dass irgendwas nicht stattfindet. Und da habe ich gemerkt, dass es ja, das war das größere Problem für mich, als die tatsächlich die Einschränkung, wie und wo man laufen kann. Also dadurch, dass ich eh viel alleine hier trainiere, war das dann halt nicht das Problem. Laufen durfte ich immer.
Ja, wir waren halt jetzt seit dann Äthiopien nicht mehr im Trainingslager, was ja trotzdem manche Athleten gemacht haben, aber da war halt auch immer die Ungewissheit irgendwie, wenn man zurückkommt, muss man dann in Quarantäne oder was ändert sich wieder. Da hat man in Äthiopien zu viel erlebt, wie schwierig es war, dann noch rauszukommen aus dem Land. Ja, für mich war es trotzdem auch eine Chance. Ich habe im letzten Jahr meine Ernährung nochmal krass umgestellt, weil ich doch langwierig so Probleme hatte und die erst gar nicht genau zuordnen konnte. Und ja, verzichte seitdem komplett auf Gluten, kein Milcheiweiß und
keine Kartoffeln.
Keine Kartoffeln, genau. Das versteht nur niemand, aber die vertrage ich auch nicht gut. Ja, und also habe dann eine Zeit lang noch mal krasser, also auch Fructose weggelassen, weil man muss halt erstmal rausfinden, was ist es denn nun, wo. Ich habe mich dann manchmal wieder so müde gefühlt und wusste nicht genau, woran es liegt. Und ja, dann habe ich erstmal quasi fast alles weggelassen und Stück für Stück wieder Sachen dazugenommen. Und ja, das hat sich eigentlich dann über den Sommer auch noch gezogen. Und ja, mittlerweile weiß ich aber, was ich gut essen kann. Und mittlerweile kann ich auch wieder sehr viel, halt bis auf Gluten und Milcheiweiß und Kartoffeln, vertrage ich wieder alles.
Ja, das wollte ich vorhin schon fragen, Anna, weil du ja gesagt hast, wir haben immer geguckt, ist das zuträglich zu unserer Marathon respektive damals Olympia Vorbereitung oder abträglich, ja? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, in welchen Part da Schokoladeessen gespielt hat.
Ja, das ist Geist schlägt Körper, also definitiv zuträglich.
Ja, ja, Mann, das war die falsche. Das war mein großes Glück, weil ich ja kein Milcheiweiß mehr vertrage. Zum Glück ist Zartbitter eben meine Lieblingsschokolade gewesen und von dem her war das eine sehr geringe Einschränkung, dass ich jetzt keine Vollmilch und weiße Schokolade mehr essen kann. Zartbitterschokolade noch gibt, bin ich sehr happy.
Ja, weil das ja eine Leidenschaft ist, die wir ja teilen, ja. Also zumindest was den Hardcore-Kuchenbereich angeht, ja, es ist ja kein Geheimnis, wer meinen Brit-Account bei Instagram schon mal gefunden hat, wo es, ja, Philipp schaut jetzt sehr, sehr
ist mir nicht noch, bekannt nach ich kenne
ihn. Also, der denkt halt, ja, der Typ halt da drüben, ja, jetzt hat er mich mal kennengelernt, hat er überlegt, dann, was ist denn das für einer? Ja, jetzt lernt er kennen, dass ich noch ganz andere Dinge betreibe. Ja, da geht es um Ernährung, mein Lieber. Ja,
51 Folgen mussten wir jetzt hier aufnehmen, Ralf. Damit ich das erfahre, also wann in den letzten, im letzten Jahr hast du gedacht, wann ist da kein guter Zeitpunkt dafür, das mal irgendwie zu droppen?
Ja, wir hatten sonst nichts zu bereden, deshalb bin ich da nie zwischengekommen. Ja. Also wer schon mal da reingeschaut hat, der hat gesehen, dass ich natürlich, daraus habe ich keinen Hehl gemacht, dass ich eine Leidenschaft für Kuchenessen habe. Aber Try Food for Power. Ja, ist da genau. Und wer da genau aufgepasst hat, der weiß, dass ich schon mehrfach Kuchen aus eurem Rezepteangebot nachgebacken habe, ja, weil die einfach großartig sind, ja. Also das ist ja jetzt auch nicht nur, da geht's ja nicht nur um Süßkram jetzt. Ich gehe mal in die Süßwarenabteilung in irgendeinem Supermarkt, sondern da geht's ja schon auch darum zu überlegen, A, wie kann man seiner Leidenschaft des Süßigkeitenessens nachkommen und trotzdem dem Körper noch was Gescheites, respektive ja wirklich Energie zuführen. Ja, also das, wer da bei euch ein bisschen stöbern geht, da hört man ja gar nicht mehr auf zu kochen, ja, weil es da so viel gute Sachen gibt. Ja. Aber ja, die Kuchen sind geil.
Ja. Das ist auch eine Sache, gerade die Kuchen, also Anna ist da, glaube ich, noch süßer als ich, dass wir nach Trainingseinheiten schon gern auch was Süßes essen, also nicht nur deftig. Und da haben wir halt dann, oder probieren wir immer aus und lassen schon Industriezucker mittlerweile eigentlich ganz raus. Aber ich meine, man kann mit Datteln süßen, man kann mit Honig oder Ahornsirup. Und dann kann man trotzdem was Süßes essen, was halt trotzdem irgendwie gute Energie gibt. Und ja,
und das ist ja was, was ich denke, wenn man das halt zu Hause immer macht, dann hat man halt auch in der Hand, was reinkommt. Und dann ist, wo wir beide halt, also Lisa mit ihren Unverträglichkeiten, dann musste natürlich ein bisschen aufpassen, aber wo ich halt dann, wenn ich halt unterwegs bin, das ist natürlich dann auch kein Problem, oder bei der Oma bin, dass ich dann die Kuchen esse, der halt mit, so witzig, ich habe nämlich gestern mit meiner Oma telefoniert und die spricht immer von guter Butter. Das ist, als wäre das ein Wort. Ja, da kommt auch gute Butter rein. Aber Butter kann ja auch echt gut sein. Und das heißt, also wenn man halt zu Hause selbst kocht und backt und weiß, was reinkommt, dann kompensiert der Körper halt extrem viel, wenn man halt unterwegs ist und dann halt sich auch mal ja, irgendwie beim Bäcker was holt oder beim Kaffee ein Stück Kuchen isst, wo dann halt auch ein bisschen mehr Zucker ist oder eben auch Schokolade isst, was jetzt nicht die dunkle Zartbitterschokolade ist, weil ich bin weiße Schokolade-Fan.
Das ist spannend, ja. ich habe auch, wenn ich mich recht erinnere, aber ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ewig her, ich weiß auch, dass früher so Monte-Gordo-Trainingslagerzeiten, die hatte auch immer einen guten Vorrat an Schokolade auf jeden Fall immer auf dem Zimmer.
Und ich hatte einen weißen Bruder. Ja, ich hatte einen weißen Bruder. Ein anderer Läufer, der auch weiße Schokolade-Fan war.
Und wir haben André Pollmecher war das.
Genau, André Pollmecher, der kam immer mit weißer Schokolade vorbei. Stimmt.
Ja, das ist ja spannend, weil das ja auch so eine Geschichte ist, wo viele sagen wir, religiöse Auseinandersetzungen darüber stattfinden, ja, also über Ernährung insgesamt, aber auch über Zucker und über Süßigkeiten bei Hochleistungssportlern, vor allen Dingen bei Ausdauersportlern, ja. Und ich sage euch, es ist im Triathlon-Bereich noch intensiver als vielleicht im Laufbereich. Ja, wie verfolgt ihr das und wie haltet ihr dann dagegen dem Team Kuchen und Süßigkeiten die Stange?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass alles, was der Körper kennt, kann er auch verarbeiten. Also Körper kennt Zucker. Also das ist jetzt, das ist ein normales Lebensmittel sozusagen, ein normales Produkt, was jetzt nicht besonders gut für den Körper ist, aber er kennt es und deswegen kann er das auch verarbeiten, solange halt nicht damit überschüttet wird. Das heißt, solange man das nur in gewissem Maße isst, ist es, glaube ich, keine Schwierigkeit. Es wird dann erst zur Schwierigkeit, wenn man halt Lebensmittel ist, halt die Fertigprodukte, wo halt ganz viele Zusatzstoffe drin sind, Geschmacksverstärker, ja, all das, was der Körper eben nicht kennt. Und das weiß er dann nicht, wie er damit umgehen soll. Also deswegen glaube ich, dass alles in Maßen, solange das Lebensmittel sind, die der Körper kennt, kein Problem sind.
Ja, und es ist halt wichtig, irgendwie da immer eine Leichtigkeit zu haben und irgendwie auch eine Freude. Also ich glaube, das Wichtigste ist, eine Freude am Essen zu haben, weil das ist die Energie, die man aufnimmt. Und wenn man die Energie aufnimmt, will man sich ja auch gut dabei fühlen. Und wenn das keinen Spaß macht, also mir würde da einen großen Teil vom Leben fehlen. Also ja.
Auf jeden Fall. Also für diejenigen, die da natürlich noch mehr drüber wissen wollen und das interessiert, neben Ralfs Food Insta Food Blogging Account,
ja, da fremdelst du noch ein bisschen mit, ich merke das gerade.
Ja. Der wird natürlich auch verlinkt, aber es gibt natürlich auch sozusagen auch ganz professionellen Ansatz noch, ohne dass ich da jetzt Ralf in schlechtes Licht stellen möchte, nämlich auf der Website von Anna und Lisa habt ihr glaube ich ein Ernährungsprogramm ja auch entwickelt und verschiedenste Rezepte, wo Ralf das sich auch hat schon inspirieren lassen, wie ich gerade erfahren habe, werden wir alles auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Wie geht es bei euch jetzt weiter die nächsten Monate? Das ist ja was, was mich auch interessiert, weil ich weiß bei mir auch noch nicht genau, wie es weitergeht. So. Ist ja immer so mit der Planung in Corona-Zeiten wirklich nicht so einfach. Habt ihr so irgendwie schon so die Next Steps im Blick, was Wettkämpfe, was vielleicht Trainingslager oder was ein Herbstmarathon oder so anbelangt?
Ja, also ich sitze ja zumindest in Berlin an der Quelle und habe guten Kontakt zur Riege dort. Und also ich bin News. Immer
zuversichtlich. Ja, warte mal, ich schreibe kurz mit. Sekunde.
Natürlich muss ich jetzt auch was. Nein. Also ja, für mich ist es immer cool zu hören, wenn die noch voll überzeugt davon reden, dass sie ein Konzept haben, was sehr schlüssig ist und dass sie davon ausgehen, dass der Marathon stattfinden wird. Und halt nicht nur als reines Elite-Rennen, sondern als Marathon. Und das frage ich ja immer sofort und dann schaue ich in die Augen und schaue halt, wie das vorgetragen wird. Und zurzeit leuchten die Augen und deshalb leuchten auch meine Augen, weil das wäre halt ein Ziel, was mich, oder ist ein Ziel, was mich richtig begeistert und motiviert. Und ja.
Genau. Das heißt, bis dahin, also habt ihr, sag ich jetzt mal, irgendwie trainingslagertechnisch was geplant? Das muss jetzt ja nicht, vor allem jetzt auch nicht im Sommer unbedingt irgendwie Kenia oder Äthiopien sein, aber ist so für dich alleine oder fürs Pro-Team generell, sagt ihr, ihr fahrt noch mal irgendwo hin, Trainingslager am Chiemsee oder Trainingslager genau. in St. Moritz? Oder? Ja.
Also Chiemsee bestimmt, auf jeden Fall mal runter und würden auch gern wegfahren. Muss man halt auch mit den Regelungen, Bestimmungen, also ich fühle mich auch, das sage ich immer meinem Trainer, ich fühle mich auch sehr wohl in Berlin. Also ich finde, wir haben hier gute Möglichkeiten. Vor allem, wenn es halt jetzt wärmer wird, dann muss man auch nicht unbedingt in die Wärme fahren. Nichtsdestotrotz, wenn es halt von den Regelungen her möglich ist, tut es, glaube ich, gut, auch mal für 3 Wochen oder so einen Trainingsblock irgendwo anders zu machen. Aber es ist jetzt noch nichts konkret geplant.
Außerdem,
Ja, ich genieße es auch zur Zeit, dass man halt flexibler im Training ist und dadurch ich halt auch mehr auf den Bergen und in den Bergen trainieren kann, sowohl am Rad als halt auch laufend. Ja, und da merke ich, dass es auch hilft. Halt, also das ist, glaube ich, genauso wichtig, auch wenn man vor jedem konzentrierten, fokussierten, intensiven Block, der vor einem steht, dass man mental da halt auch komplett frei ist und das hilft mir am besten immer in den Bergen, also da schöpfe ich die meiste Energie und ja, das ist dann halt cool, dass es halt jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt halt gut reinpasst, eben auch auf dem Berg viel zu trainieren.
Also wenn ich höre, was du so als Grundtrainingsstruktur hast, stellt sich mir eigentlich eher die Frage, wann steht denn der nächste Triathlon an? Und es klingt nach Langdistanz, wenn du mich fragst.
Nee. Also da muss mir erstmal noch ein bisschen Schwimmtraining Nachhilfe geben. Wobei ich also, das war tatsächlich, was ich dann auch, als es dann halt 2020 dann halt klar war, wegen Corona finden keine Wettkämpfe statt. Und so das, was ich dann als erstes gemacht habe, weil ich bin natürlich ja schon mal die Marathondistanz gelaufen, schon mal Rad gefahren und das, was alle
180 Kilometer,
genau, 180 Kilometer Rad gefahren und das, was alle Triathleten sagen, ja, dass das Schwimmen ja eigentlich das geringste Übel sozusagen vom Umfang ist. Aber für mich immer war, wie kann man 3,8 Kilometer schwimmen? Das geht doch nicht. Also bin ich dann gleich die Woche drauf, als stattfindet, kein Marathon findet statt, bin ich dann Schwimmbad gegangen und da stand halt einfach Ausdauereinheit. Ich glaube nicht, dass Dan gedacht hat, dass ich dann halt Ausdauer wirklich nur schwimme. Aber dachte ich, jetzt schwimme ich die 3,8 Kilometer. Und dann habe ich mich sogar, war ich nicht sicher, ob ich mich verzählt habe bei den Bahnen und bin dann noch 2 Bahnen extra geschwommen. Also, und ich glaube, ich habe sogar 50 Meter mehr. Es war nämlich tatsächlich in einem 25 Meter Becken, wo ich das geschwommen bin, ja. Aber Stumpf ist Trumpf. Also das kennt ja jeder Ausdauersportler.
Also 3,8 Kilometer in einem 25 Meter Becken, ja. Die Schwimmer sagen natürlich jetzt, ja, ist ja viel einfacher, ja, weil sie natürlich viel, viel mehr wenden, ja. Und bei jeder Wende ist die Geschwindigkeit natürlich viel höher als die Schwimmgeschwindigkeit, die du erreichen kannst.
Wenn man gut wenden kann.
Wenn man gut wenden kann. Ne? Wenn man nicht jedes Mal erst stehen bleiben, die Brille richten und Luft schnappen muss.
Nee, aber das habe ich tatsächlich komplett ohne also ohne Brille richten oder so. Also meine Füße haben nie irgendwie den Boden berührt und ich habe mich auch nicht festgehalten am Beckenrand.
Du bist bereit für die Langdistanz, ja, würde ich sagen.
Nee, ich bin bereit für stumpfe Trainingseinheiten. Das würde ich eher sagen.
Sag mal, und im Moment läuft ja noch bei einer Laufveranstaltung, bei der ihr ja auch ein großes Herz habt, die virtuelle Aktion, nämlich beim Hannover Marathon. Da seid ihr, was eigentlich, Botschafter, Führer der,
Freunde, der Massen? Freunde des Hannover Marathons, würde ich sagen, ja. Also weil es halt so ein cooles Event ist und super schade natürlich, dass dieses Jahr schon wieder nicht stattfinden kann. Und aber die sich auch immer wieder coole neue Sachen ausdenken, wie sie halt insgesamt die Läufer-Community bei Laune halten. Und ja, da haben wir gesagt, natürlich, das unterstützen wir auf jeden Fall gerne, wenn sowas gemacht wird. Also alles, was ja im Laufbereich jetzt stattfindet, gemacht wird, hilft irgendwie, dass die Läufer-Community das Gefühl hat, irgendwie zusammenzustehen. Weil das ist ja das, was ich finde, was extrem fehlt, eben gemeinsam an der Startlinie zu stehen und eben mit Läufern aller Couleur und Leistungsklassen, weil das ist ja das, was den Langstreckenlauf eben ausmacht und auch der Unterschied jetzt zu Bahnwettkämpfen, sondern also eben dieses, so wie bei einem Konzert empfinde ich das immer, also weil man die Vorfreude von jedem spürt, das Adrenalin, die Aufregung, die Nervosität und es ist halt so ein krasses Gefühl und ja, ich kann es kaum abwarten, das wieder irgendwie zu sehen oder dass halt jedem Läufer wieder die Möglichkeit gegeben wird, an der Startlinie zu stehen.
Ja, Lisa, erklär noch mal kurz, wie die Aktion läuft da beim Hannover Marathon, weil ich habe gelesen, es ist ausgebucht, ne?
Okay, also das Ziel ist erstmal, jetzt muss ich überlegen, wann war der vorgesehen? Am 18.04. ursprünglich, ich glaub, dann ja. Sind es, glaube ich, 18.104.2021 Kilometer zu sammeln. Welche Zahl da jetzt rauskommt?
18.042,1 irgendwie sowas, ne? Ja.
Ja, irgendwie so. Genau, und da kann jeder die Kilometer quasi, also sich anmelden und dann buchen oder schenken. Und ja, so will man halt zusammen das erreichen.
Ja, schon eine sehr coole Aktion, logischerweise. Ja, das sind ja die Sachen, im letzten Jahr haben wir das vielleicht noch ein Stückchen euphorischer wahrgenommen, ja. In diesem Jahr, sagen wir mal, ich glaube, es geht so ein bisschen langsam die Nummer so dahin, ja. So die nächste Challenge kommt um die Ecke und die nächste Challenge, ja, Anna, du hast das sehr schön beschrieben, dieses Gemeinschaftserlebnis ist ja das, was halt sehr, sehr viele Menschen auch dahin treibt, ja, zu diesen Veranstaltungen. Sei es der kleine Waldlauf um die Ecke oder so ein fettes Ding wie in Berlin, ein Marathonwochenende, wo dann ja fast 50.000 Menschen unterwegs sind, ja. Also das ist ja schon wirklich absurd. Wir haben ja mit unserem Stargast für die nächste Woche, das haben wir ja schon gesagt, auch über Challenges gesprochen. Ja, da ging es unter anderem auch um Klimmzüge. Ja, wie gut seid ihr in Klimmzügen?
Für Läufer sehr gut, würde ich sagen.
Ja. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen mehr sehr gut von uns beiden noch, weil ich es ein bisschen häufiger.
Du bist auch ein bisschen sehr gut. Ja, also ich glaube, das ist ein Ding. Also unser Bruder zu Hause hat zum Beispiel den Schweinestall als so ein Crossfit-Käfig-Ding umgebaut und unser Vater hat uns schon früher im Italienurlaub immer an die Stange drangehangen und da mussten wir uns halt hochziehen und, oder wir haben so ein, das ist halt schon High-End, so ein Türrahmen zu Hause und da muss man sich mit den Fingern reingreifen und man ist halt nur richtig cool, wenn man es schafft, da halt dann einen Klimmzug zu machen. Ja, also gut, von den sauberen, ich will jetzt keine Zahlen in den Raum werfen. Ich glaube, zweistellig wäre schon sehr hart, aber ich komme auf jeden Fall ein paar Mal hoch.
Und ich muss gestehen, ich mache lieber Chin-Ups, aber ich kann natürlich, also trainiere auch die Klimmzüge. Aber ich finde, ich glaube, bei den Chin-Ups ist, glaube ich, der Bizeps
ja. Chin-Ups heißt, die Handfläche ist nach innen, ja, und man hat die Faust und die richtigen.
Finde ich persönlich deutlich leichter, aber die richtigen Klimmzüge ist, die zeigt nach außen. Aber es ist wie so vieles einfach Trainingssache, ne? Und der erste ist der schwierigste. Also für alle, die halt an einem verzweifeln, der erste ist immer der schwierigste, genauso wie bei Liegestütze. Dann, wenn man den einmal hinkriegt und das dann einfach regelmäßig macht, dann klappt das auch mit zweistelligen.
Wir können ja bis zur nächsten Woche mal gucken, was unsere Hörer uns hier als Feedback geben, wie bei denen so ihre, Klimmzug-Skills aussehen. Da werden wir nämlich einiges Spannendes auch dazu hören. Für mich auch eher ein Feld, in dem ich mich jetzt eher selten betätige. Ich muss sagen, ich traue mir da gar nicht so viel zu, weil ich wüsste auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Klimmzug gemacht habe. Ein, zwei würde ich wahrscheinlich schon hinbekommen, aber ich glaube, bei 3, 4 bin ich wahrscheinlich schon raus. Wenn ihr noch was loswerden wollt, feel free.
Ja, also Anna, ich wollte vorhin schon nochmal kurz nachfragen, weil das ja eine super spannende Geschichte ist, die tatsächlich sehr wenig noch publiziert ist. Das ist das zyklusangepasste Training bei Frauen. Ja, du hast das richtig geschildert. Das ist halt tatsächlich in der männerdominierten Trainerwelt sicher ein Feld und ein Punkt, der erstens vom Wissen her nicht gut gelehrt ist in der Ausbildung von Trainern und der auch nicht konsequent angewendet wird, schon gar nicht im Breitensportbereich, ja, weil da gibt's halt Trainingspläne und Online-Trainingspläne, was im Prinzip noch schwieriger ist. Aber dass Frauen tatsächlich, was die hormonellen Schwankungen angeht, da viel effektiver trainieren können, wenn sie wissen, wie ihre Hormonverläufe sind, das wird praktisch ja im Breitensportbereich gar nicht beachtet. Aber im Leistungssportbereich nimmt das ja deutlich zu. Ja? Also von daher gerne nochmal eure Sicht und eure Einschätzung dazu.
Ja, ich bin da auch dabei, also oder wir sind dabei, das halt mehr zu tracken, weil es ist natürlich auch nicht so einfach, da einen Zusammenhang zu sehen, weil, also Philipp kennt es ja auch, obwohl er keinen Zyklus hat, das ist im Training halt
doch,
auch.
Doch, er hat auch, doch, Männer haben auch einen. Okay. Aber ich glaube nicht so.
Der ist nicht so stark nicht ausgeprägt, so stark, ja.
Genau, ja. Also dass es halt auch Auf und Abs im Training gibt. Und das heißt halt nicht, jedes Ab hat dann unbedingt auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Und deswegen hilft halt ein Tagebuch zu führen, ist halt schon mal was einem extrem viel weiterhilft, weil dann kann man rückblickend schauen. Meist sieht man der Situation an sich noch nicht unbedingt einen Zusammenhang, aber vor allem dann rückblickend, wenn man da ein paar Aufzeichnungen hat, kann das helfen. Und ich kann dir auch ich kann für die Hörer auch ein Buch dir dann schicken, was in die Shownotes nehmen kann, ich weiß jetzt nicht die Autorin, ich glaube, das heißt Raw, also wie halt so halt brüllen, aber das ist eine Abkürzung, die steht für irgendwas, wo das auch näher beschrieben wird, also für alle weiblichen Interessenten, die können sich gerne das Buch auch durchlesen.
Ja. Und dazu kann man auch wieder sagen, dass es halt auch sehr individuell ist, auch wie Frauen da sich fühlen. Manche haben halt krasse irgendwie Unterleibsschmerzen, Bauchschmerzen. Da kann man auch viel noch beschäftigen, wir uns immer mehr mit der Ernährung steuern, dass der Hormonhaushalt halt besser funktioniert. Also es ist halt wirklich krass, wenn man schaut, was ist in welchen Lebensmitteln und die dann vermehrt essen.
Östrogenhaltige Lebensmittel.
Genau. Wie zum Beispiel Bier.
Genau, das kennen ja auch die Männer. Man spricht ja umgangssprachlich von Bierbrüsten. Also es hat schon damit zu tun, dass Bier halt sehr viel Östrogen enthält und dafür also für Frauen dadurch sogar sehr förderlich sein kann, um eben den normalen Hormonhaushalt zu unterstützen. Oder Massapulver heißt es zum Beispiel. Das ist irgend so eine südamerikanische Knolle. Das ist auch extrem östrogenhaltig. Also das sind so Lebensmittel, die für Frauen oder für Frauen im Ausdauersport sehr hilfreich und unterstützend sind.
Und vielleicht noch ein Tipp oder eine positive News für Frauen. Viele denken immer so, oder wir werden auch oft gefragt von Freizeitsportlern, ja, wenn ihr eure Periode habt, könnt ihr dann überhaupt richtig trainieren? Und der Vorteil von uns Ausdauersportlern ist, dass man eigentlich eher bessere Ausdauerleistung bringen kann, wenn die Periode begonnen hat. Also also ärgert euch nicht, sondern seht das eher als Unterstützung und der Kopf kann da halt auch ganz, ganz viel machen. Also man darf sich auch nicht zu sehr versteifen und sagen, ich bin jetzt in der Zyklusphase, jetzt klappt das nicht, sondern einfach auf den Körper hören und manchmal geht's ja trotzdem.
werden gerade eine ganz spannende Videoserie, glaube ich, auch dazu in YouTube eingestellt hat, ist Laura Philipp, ja eigentlich auch eine Triathletin, aber die hat sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt und die steuern tatsächlich auch große Teile des intensiven Trainings nach den Hormonwellen. Aber Anna, du hast es gesagt, das muss man halt tracken und dann halt wirklich herausfinden, was man für normale Wellen hat, damit man da auch eine effektive Steuerung machen kann. Aber da könnt ihr sicher mal reinschauen, bei der ist auch im Triathlon-Bereich eine sehr gute Läuferin. Also die kommt schon nicht nur im Triathlon sehr gut vorwärts, sondern da auch. War auch unter den Top 6 in Hawaii bei der letzten Ausgabe. Also das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Bereich, der bisher im männerlastigen Traineralltag noch wenig vorgekommen ist. Eigentlich auch erstaunlich. Ja, aber so weit sind wir immer noch nicht in der Gleichberechtigung. Ja, und ich muss noch mal darüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich genug Liegestütze gemacht habe oder ob ich zu viel Bier trinke. Das ist meine nächste Frage. Nee, vor dem Hintergrund habe ich noch eine Zahl heute gelesen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber man müsste sie eigentlich nachprüfen, weil Thomas Bach behauptet hat, dass bei diesen Olympischen Spielen so viele Frauen jetzt in Relation zum Gesamtfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein werden wie noch nie, angeblich 48,8%. Also das ist ja schon, wäre schon mal wirklich ein großer Schritt, weil bei vielen Veranstaltungen der Olympischen Spiele haben ja einfach auch gar nicht so viele Wettbewerbe stattgefunden, die eben auch von Frauen abgeleistet wurden. Vor allen Dingen sind ja sehr viel mehr Mixed-Wettbewerbe in diesem Jahr in Rio dabei. Also da sind die Wege bereitet. Ja, wo wir in Deutschland noch hinterherhinken, ist, die Briten haben nämlich heute schon gesagt, dass sie bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall zwei Athletinnen und Athleten die Fahne reintragen lassen. Also es wird auf jeden Fall ein Pärchen sein, ein Mann und eine Frau. Ja, also die Schritte werden gehen nach vorne, sagen wir mal so. Ja.
Good news.
Auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann bin ich ja mal gespannt, wer beim deutschen Team da dann auch ausgewählt wird. Vor allem muss jetzt Ralf mir helfen, in Rio. Ich war nicht bei der Öffnungsfeier, ich war nur bei der Abschlussfeier zugegen.
Timo Boll hat in Rio Timo Boll die Fahne getragen.
War es nicht so, habt ihr nicht auch gewählt oder nicht wählen können? Es war doch eine Vorauswahl, ne?
Und ich weiß es nicht, aber ich hätte ihn gewählt, hätte ich also
als alte Tischtennisfan. Ja, genau. Eine kurze Anekdote, Fangirl-Moment. Das war nämlich richtig krass. Also bei den Olympischen Spielen in Rio, wenn man Olympischen Dorf und deutsche Mannschaft und man ist ja selbst Athlet und irgendwie fühlt man sich, ja, also ich bin ein Teil davon. Und dann standen wir im Aufzug und auf einmal ist aber Timo Boll reingekommen. Und wir halt als 12-jährige Tischtennismädchen mit Poster von Timo Boll im Zimmer. Und für uns war das halt so, das ist der Timo Boll. Ja. Und ja, haben wir auch kurz dann mit ihm geredet und erzählt, dass wir Tischtennis gespielt haben. Und dass es ein großes Idol von uns ist. Und ja, ist, kann man sagen, weil das ist halt einfach unfassbar, die Karriere.
Also das wundert mich jetzt, dass ihr den wirklich vorher noch nie getroffen habt, weil ihr Hessische Sportstiftung gesehen. Oder so noch nie.
Ja. Nee, also gesehen.
Gesehen schon. Zell, genau. European Top 12 Turnier, deutsche Meisterschaften, Bundesliga Tischtennis angeschaut. Ja, aber halt immer nur als Fan.
Das ist ja großartig. Und dann im Aufzug im Olympischen Dorf in Rio, ja, das ist ja Weltklasse. Ja.
Teil, also als gemeinsamer Teil der deutschen Mannschaft. Ja, das sind die Geschichten hier. Das bleibt halt einfach scheinbar Olympische Spiele.
So, bevor ihr die Verabschiedung macht, möchte ich nochmal euch danken, also für den Podcast, den ihr macht. Also find ich oder wir, ich spreche für uns beide, mega cool und so wichtig, glaube ich, für den Sport, für den Laufsport. Und deswegen also voll cool weiter so.
Ja, voll krass, wenn wir irgendwie unsere Leute fragen, welche Podcast hört ihr zurzeit?
Unsere also, Leute, musst du sagen, unsere Clubmitglieder vom Harnessman's Club.
Ja, genau, oder auch bei Instagram, meine ich so. Ach so. Da Bestzeit ist immer auf jeden Fall unter den drei meistgenannten von allen, also ja.
Große Ehre für uns, also und natürlich auch Ansporn für die Zukunft natürlich, weil wir werden sie, glaube ich, in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführen, wir auch nicht unbedingt gedacht hätten, dass wir aus so einer Corona-Langeweile zu viel Zeit-Phase, sage ich jetzt mal, so ein regelmäßiges Format draus machen, dass das wirklich jede Woche kommt. Aber ja, macht uns große Freude.
Ja, sagen wir natürlich erstmal ganz lieben Dank an euch. Ja, also auch für die lobenden Worte logischerweise. Und das Schöne ist, wir haben noch so viele Leute auf dem Schirm und so viele Themen. Ja, da geht einem ja zum Glück selten der Stoff aus. Und wir sind nicht verdächtig, dass wir nicht noch mehr labern könnten. So ist es nicht.
Ich wollte es gerade nicht sagen, dass ihr auf den Mund gefallen seid.
Ganz herzlichen Dank jeweils Anna und Lisa. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr ganz bald wieder vernünftige Kuchenrezepte einstellt. Nein, dass ihr wieder vernünftig zusammenlaufen könnt.
Auch in der Hoffnung, dass wir vier in dieser Runde vielleicht gegen Ende des Jahres auch mal wieder zusammen bei einem Marathon sein können. Das wäre auch schon mal.
Das wäre doch ein Traum,
jetzt,
oder?
Jetzt habe ich gerade einen Schweißausbruch. Hilfe. Ich dachte schon. Ich dachte schon zusammen.
In welcher Aufgabe auch immer.
Ich wollte schon sagen, ich dachte schon zusammen laufen.
Ja, darf ihn auch gerne laufen.
Nein, Philipp. Wie war das denn? Auf Instagram gab es doch schon diese kleine Battle hier, ne? Dass wir zusammen Radfahren gehen. Das ist eine schöne Nummer. Ja, am Chiemsee. Ja.
Am Chiemsee, das machen wir. Und ich back Kuchen für alle.
Ich bin dabei. Jetzt hat Philipp den Schweißausbruch.
Ich wollte gerade sagen, mir ist hier ein bisschen warm gerade. Also in diesem, wir müssen jetzt dringend Schluss. Ich muss noch weiter.
Ganz lieben Dank, ja, ihr Lieben zu Hause. Nehmt die gute Laune mit, ja. Nehmt von uns vier Chancensuchern ein paar Anekdoten mit. Nächste Woche gibt es eine spezielle Folge, es wird auch lustig. Und übt schon mal Klimmzüge, aber die richtigen bitte.
Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Geht raus, lauft und genießt die Sonne.